kommt einfach daher, dass wir über die unterschiedlichsten Branchen, Stellen, Organisationen hinweg haben wir uns ein sehr gemütliches Bett gemacht. Ein Bett, wo die Leute das Gefühl haben, das ist für sie selbst ist das gerade super. Vielleicht muss man da gar nicht so hart arbeiten. Vielleicht ist es ganz angenehm, weil man Macht hat, weil man da halt seinen Platz im österreichischen System gefunden hat. Und mal kommt jemand daher und sagt, Schatz, eigentlich geht das viel besser. Schatz nach international, XY Beispiel. Die sind 6-mal schneller, 6-mal effizienter, whatever. Und da ist die sofortige Abwehrhaltung, die da entsteht, ist eben, na bitte nicht, ja. Ich will nicht Wettbewerb, ich will nicht aus diesem schönen gemachten Bett aufgeweckt werden. Ich tue alles, ich baue hier meine Mauer, dass sich das nicht verändert.
Wenn man sich für die österreichische Startup-Szene interessiert, da kommt man an einem Namen kaum vorbei und der Name lautet Markus Raunig. Er gilt als einer der großen Verfechter der Szene und er ist Executive Chairman unter anderem von Austrian Startups, einer Non-Profit-Organisation, die das Unternehmertum vorantreibt. Aber seit einiger Zeit, ja eigentlich erst seit kurzer Zeit, ist er auch Co-Founder und Chairman von der Stiftung Unternehmerische Zukunft. Und was man merkt, seine Motivation ist es definitiv, das Unternehmertum in Österreich voranzutreiben. Markus schildert relativ klar am Anfang, dass die Situation nicht gerade rosig ausschaut, beziehungsweise wenn man es in seinen Worten formuliert, sogar schaurig. Aber er glaubt daran, dass mit einem Kulturwandel noch einiges möglich ist. Und wir sprechen eben unter anderem über den Kulturwandel hin zum Unternehmertum, was unternehmerisches Denken und Handeln bedeutet. Aber wir sprechen auch über die Politik, beispielsweise wie die politische Situation ist, aber auch natürlich über künstliche Intelligenz, Unsicherheit und Sicherheit. Also alles, was rund um das Unternehmertum mitschwingt. Und noch ein kurzer Hinweis am Ende. Markus ist selbst Podcaster. Er ist Co-Host von Future Weekly, ein Podcast, der wöchentlich eine Folge veröffentlicht. Ein Podcast, der über die Hintergrundgeschichten von Gründer und Gründerinnen berichtet. Und er ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen auffindbar. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Markus Raunig. Wenn es eine Sache gibt, die du im Podcast vermitteln möchtest, Markus, welche eine Sache wäre das?
Dass ich überzeugt bin, dass Unternehmertum der wichtigste Hebel ist, um eine positive Zukunft in Europa zu gestalten.
Was bedeutet für dich Unternehmertum?
Unternehmertum ist die Erkenntnis, dass man auf der einen Seite die Zukunft gestalten kann, dass man nicht Passagier, sondern Pilot im eigenen Leben ist und dass man diese Erkenntnis auch dazu nutzt, tatsächlich anzupacken. Also Probleme als Chancen wahrzunehmen und in einer Art und Weise Probleme zu lösen, dass man diese Probleme auch nachhaltig lösen kann. Und deshalb ist auch ein Geschäftsmodell dahinter wichtig.
Wie sieht derzeit die Pilotinnenlage aus? Also werden es mehr Piloten und Pilotinnen oder werden es weniger?
Die sieht aktuell ziemlich schaurig aus. Also egal in welche Richtung man schaut, in welche Zielgruppe man auch schaut, wir sind besonders in Österreich wirklich schlecht. Das ist, wenn man an die Schulen schaut, wo wir die drittschlechteste unternehmerische Bildung in Europa haben, das ist, wenn man auf die Unis schaut, wo die ETH Zürich alleine mehr Spin-offs produziert als alle österreichischen Universitäten zusammen. Das ist, wenn man sich die Neugründungsquote anschaut, wo wir, wenn man die Einzelunternehmen rausrechnet, Schlusslicht in Europa sind. Und das ist auch, wenn man sich das Bild von Unternehmertum in der Breite anschaut, nicht schön. Das sagen 2/3 der Millennials, dass Unternehmen keinen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Das heißt, wir brauchen deutlich mehr Pilotinnen. Ich glaube, das brauchen wir wirklich dringend, wenn wir Wohlstand in Österreich halten wollen.
Du bist ja schon länger in der Startup-Szene tätig. Wann hat sich eigentlich so das Bild abgezeichnet, dass wir da hinkommen, wo wir derzeit sind, also in dieser schaurigen, düsteren Situation?
Ich glaube, das ist eine Folge von Jahrzehnten. Es gab schon immer wieder Auf und Abs in der Startup-Szene. Wir hatten auch sowas wie einen Startup-Hype, würde ich sagen, so wahrscheinlich 2016, 17, 18, auch ein bisschen während Corona. Aber jetzt die Zahlen in den letzten Jahren sind schon nochmal dramatischer geworden. Auch dadurch, dass rundherum so viele Krisen passiert sind, mit Corona, mit Kriegen, auch mit der ökonomischen Krise, die wir gerade durchlaufen. Und Menschen suchen da, glaube ich, instinktiv dann oft auch im beruflichen Kontext dann mal Sicherheit. Ob die Art und Weise, wie sie Sicherheit suchen, tatsächlich auch für Sicherheit sorgt, wage ich tatsächlich zu bezweifeln, weil ich glaube, die vermeintliche Jobsicherheit, die es vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten gab, die gibt's im Zuge der aktuellen Veränderungen, sowohl geopolitisch als auch technologisch, was Automatisierung, künstliche Intelligenz angeht. Ich glaube, die gibt's nicht mehr.
Das glaube ich auch, um ehrlich zu sein. Also, und das ist ja auch eigentlich eine Sicherheit, dass es nie Sicherheit geben wird. Also das ist eben mein Ansatz. Die Frage ist, also was mich eigentlich so verwundert, eben wenn gerade sehr viele Krisen entstehen, Krisen sind ja eigentlich ein Brennglas, eine Prüfung und vieles, was lange im Verborgenen war, ist auf einmal sichtbar. Und gerade wenn Dinge sichtbar sind und sichtbar werden, ist das ja eigentlich die ideale Zeit, um Neues zu schaffen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und das ist auch meine Hoffnung. Das Problem ist, wo wir tatsächlich sehr gut geworden sind, ist, dass wir solche Brände, wir löschen sie nicht, aber wir dämmen sie so ein bisschen ein, dass sie nicht zu einem verheerenden Waldbrand werden, der dann wirklich die Möglichkeit zur Veränderung schafft. Und das machen wir sehr erfolgreich seit vielen, vielen Jahren. Dadurch staut sich aber das Brennmaterial, was entsteht, staut sich dadurch an und der endgültige Brand, der dadurch entsteht, also die Gefahr eben, dass zum Beispiel unsere Volkswirtschaft wirklich überhaupt nicht mehr auf die Beine kommt, die wächst natürlich. Je mehr man Reformen verschiebt, je mehr man eben nicht die Punkte angreift, die wehtun, je mehr man nicht Unternehmertum ganz substanziell in der Breite fördert, desto mehr wird es dann auch am Ende wirklich wehtun. Und das ist das, warum wir halt schauen müssen auf allen Ecken und Enden, sei es im Bildungssystem, sei es in der Bürokratie, sei es in den rechtlichen Rahmenbedingungen, die aktuell eher protektionistisch sind, was bestehende Unternehmen angeht und eher jetzt nicht anregen dazu, dass neue Unternehmen entstehen. Da muss man überall nachbessern und auch ja, insofern mutig sein, dass man nicht auf die Privilegien, die sich vielleicht aufgebaut haben über Jahrzehnte, dass man da keine Rücksicht mehr nimmt.
Was ist das größte Hindernis? Also wenn du ein Hindernis aus dem Weg räumen könntest, um Unternehmertum zu fördern, zu schaffen, dass immer mehr Menschen Verantwortung auch übernehmen, wo würdest du ansetzen? Ist es dann die Bildung? Ist es irgendeine Reform? Ist es irgendein ganz spezielles Gesetz? Was wär's dann? Wo du den größten Hebel siehst.
Also es gibt leider nicht das eine Gesetz, das wäre ein großartiger Quick Win. Ich glaube schon, dass die Bildung da der wichtigste Punkt ist, weil uns einfach die unternehmerische Kultur fehlt. Und da ist die Bildung ganz einfach der wirkungsvollste Hebel. Man kann sich das auch anschauen, was wir gemacht haben. Wir haben uns angeschaut, wie ist Österreich zu einer so guten Skination geworden? Zur der erfolgreichsten Skination weltweit. Und da hat besonders auch der Schulskikurs in den 70er und 80er Jahren eine große Rolle gespielt, weil da hat jedes Kind in Österreich zumindest mal Skifahren ausprobieren können in einem Schulskikurs. Wirklich flächendeckend. Und dann hat man gesehen, in den 90er Jahren, da gab es Rennen, wo die ersten 9 Plätze im Weltcup nur Österreicher waren. Also war unglaubliche Dominanz. Einfach aus dem Prinzip heraus, dass man den Funnel ganz breit geöffnet hat. Jedes Kind konnte das mal ausprobieren. Heißt natürlich nicht, dass jedes Kind Profi-Skifahrer oder Skifahrerin geworden ist. Aber es wurde, sage ich mal, so ein bisschen da das Interesse geweckt. Und man könnte, wenn man Interesse hat, darauf aufbauen. Und ich glaube, deshalb, daran müssen wir uns ein Beispiel nehmen. Also wir müssen eine Nation der Unternehmer, Unternehmerinnen werden. Wir müssen eigentlich sogar ein Kontinent da Unternehmer, Unternehmerinnen werden. Und da sind Maßnahmen wie ein Schulskikurs, glaube ich, das Richtige. Wir haben deshalb gemeinsam mit der IFTE und Partnern, die das finanzieren, auch auf öffentlicher Seite, also dem Wirtschaftsministerium und dem Bildungsministerium der WKO, haben schon vor einigen Jahren die Youth Entrepreneurship Week ins Leben gerufen, also sowas wie der Schulische Kurs für Unternehmertum, sind damit jetzt in 150 Schulen in ganz Österreich und probieren dadurch diesen Kulturwandel wirklich an der Wurzel zu packen.
Und das bietet ihr ja auch, glaube ich, an bei der Stiftung Unternehmerische Zukunft, wenn ich mich nicht täusche. Die gibt es ja erst seit ein paar Monaten, oder?
Genau, die Stiftung ist quasi hat den Part von Austrian Startups in diesem Projekt übernommen und wurde auch natürlich mit Hinblick darauf ins Leben gerufen, dass es mehr Initiativen wie diese braucht, dass diese auch größer werden soll. Also die Idee der Stiftung Unternehmerische Zukunft ist, diesen Kulturwandel eine Institution zu geben. Eine Institution, die Trends, Konjunkturzyklen, Legislaturperioden überdauert, auch von diesen Höhen und Tiefen, die es da gibt, sich nicht beeindrucken lässt und eine Organisation schafft, die diesen Kulturwandel treibt. Und das ist uns gelungen, gemeinsam mit 50 Stiftern, die da quasi Geld in die Stiftung eingezahlt haben oder einen Pledge gemacht haben, dass wenn sie mal einen Exit schaffen, wenn sie Startup-Gründer sind, dass dann ein gewisser Teil ihres persönlichen Erlöses in diese Stiftung geht. Und so haben wir jetzt etwas mehr als 1 Million Euro mal in Cash aufgestellt und zwischen 5 und 10 Millionen Euro an Pledges, wenn man den aktuellen Buchwert herannimmt. Und damit hoffen wir, dass wir ja möglichst viel hebeln können und diesen Kulturwandel auch wirklich auf den Weg bringen.
Wann würdest du sagen, sieht man die ersten Ergebnisse? Also auch mit dem Schulskikurs würde ich einfach mal sagen, weil das sind ja Samen, die man sät. Aber sowas dauert ja irrsinnig lange. Und die Frage, was ich mir stelle, ist es nicht schon zu spät, Markus?
Ja. Also beschäftigt mich auch, weil Kulturwandel dauert immer lang. Es ist einfach unmöglich, den von heute auf morgen zu machen, so sehr ich es auch gerne hätte. Aber das braucht. Es braucht, weil auch Systeme so aufgesetzt sind, dass sie selbst korrigierende Mechanismen haben. Das heißt, wenn man da an einer Stelle anpackt, dann gibt es oft viele andere Stellen rundherum, die das dann wieder einbremsen. Das heißt jetzt Beispiel Schulskikurs für Unternehmertum. Ein Kind geht da raus, hat Lust, selbst anzupacken, ein Projekt zu starten. Dann kommt es oft in ein Umfeld, wo ja alle einmal sagen, ja, bist du wahnsinnig, das wird ja nie was, warum tust du dir das an? Das heißt, das ist ein selbstkorrigierender Mechanismus. Deswegen ist die Stiftung auch so aufgesetzt, dass sie möglichst an mehreren Stellen in diesem System gleichzeitig interveniert. Das heißt, wir probieren quasi den Samen möglichst breit zu sehen in der Schule, um das unternehmerische Denken mal zu verankern. Dann gehen wir mit der unternehmerischen Aktivierung mehr in die Richtung, wie können wir Menschen auch wirklich zum unternehmerischen Handeln bewegen, also die Gründung selbst, den Weg dahin gestalten, da auch eine Community geben an Gleichgesinnten, um eben nicht nur zu hören, das wird eh nichts und warum tust du dir das an, sondern ja, passt, ich bin am gleichen Weg, lass uns austauschen, lass uns das gemeinsam machen. Und dann aber auch, dass die generelle Meinung zu Unternehmertum in der Breite neue Narrative schaffen, da auch ein besseres Bild schaffen. Und ich glaube, dass man, wenn uns das gelingt, auf allen drei Ebenen, dass man schon relativ schnell erste Resultate sieht, weil eben nicht mehr ständig das System zurückschlägt. Gleichzeitig jetzt wirklich der große Kulturwandel, das braucht natürlich sicher mal 5 bis 10 Jahre, bis man in den gesamtökonomischen Zahlen den Effekt davon sieht, weil einfach unternehmerisches Handeln auch nicht von heute auf morgen geht. Ein Unternehmen muss aufgebaut werden. Das heißt, da braucht man auch eine Geduld.
Du hast vorhin die Sicherheit angesprochen, ja, dass ja immer mehr Menschen nach der Sicherheit schauen oder Sicherheit suchen. Die Frage, was ich mir stelle, es gibt ja eigentlich nie den richtigen Zeitpunkt, ein Unternehmen zu gründen oder eine Idee in die Welt zu bringen. Würde ich jetzt mal grob sagen, natürlich. Also jetzt irgendwie Ersatzteile für Eisenbahnen anzubieten, ist vielleicht ein bisschen zu spät und Ersatzteile für Flugtaxis anzubieten, vielleicht ein bisschen zu früh. Aber grundsätzlich, man muss halt anfangen. Also da gibt es, glaube ich, keinen falschen Zeitpunkt und der Markt zeigt dann eh, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wo siehst du derzeit die größten Möglichkeiten? Weil jetzt könnte man natürlich sagen, natürlich, wir haben eine Inflation, natürlich viele Unternehmen sparen, also viele Industrieunternehmen stehen auch unter Druck beispielsweise, generell viele Unternehmen, auch Handel, also alles steht irgendwie unter Druck. Wo siehst du jetzt derzeit die größten Möglichkeiten? Warum sollte man jetzt sagen, ja und jetzt, genau jetzt mache ich es?
Wir stehen schon gerade vor einer technologischen Revolution wieder, so wie halt damals das Internet Türen geöffnet hat, die davor nicht wirklich greifbar waren, die komplett auch Geschäftsmodelle neu denken hat lassen. Kommt jetzt mit der künstlichen Intelligenz eine Revolution daher, die vieles möglich macht, das in der Form bisher nicht denkbar war. Mit unglaublichem Potenzial auf der positiven Seite, aber natürlich auch mit negativen Effekten, die dahergehen. Also zum Beispiel, dass man Content jetzt so billig, so einfach produzieren kann, das sorgt halt auch dafür, dass es ein Flut gibt an Trash. Und ich glaube, solche Zeiten bedeuten immer unglaubliche Chancen auf unternehmerischer Ebene, weil sich da unsere Gesellschaft auch dadurch verändert. Das heißt, das auch zu denken, zu überlegen, was braucht es da, wie kann man eine Welt gestalten, die halt auch jetzt neu gedacht wird durch künstliche Intelligenz. Da sehe ich gerade aktuell schon eine sehr große Chance und auch etwas, wo man selbst anpacken kann.
Jetzt haben wir natürlich in Europa die Schwierigkeit mit den Regulatorien, mit den Gesetzen. Wie würdest du da eben mit dieser großen Chance, aber auch zugleich mit diesem großen Hemmschuh umgehen? Was würdest du da Gründerinnen und Gründern raten?
Ja, also ich glaube, man darf sich dazu sehr jetzt auch nicht dadurch aufhalten lassen, besonders bei der künstlichen Intelligenz. Ja, es gibt diesen viel diskutierten AI-Act, der greift aber jetzt nur in bestimmten Fällen, greift ab einer bestimmten Größenordnung. Das heißt, besonders wenn man anfängt, ist das jetzt wahrscheinlich etwas, wo man sich nicht so sehr aufhalten sollte davon. Es gibt natürlich gewisse Branchen, Industrien, die richtigerweise reguliert sind. Wenn ich zum Beispiel etwas tue, was einen direkten Effekt auf Menschenleben hat, im Sinne von zum Beispiel medizinisch, oder wenn ich eine Brücke baue, dann macht schon Sinn, dass es da ein gewisses Rahmenwerk gibt. Was aber ein Problem ist, dass wir einfach besonders in Österreich überreguliert sind. Also dass ich jetzt einen halbmonatigen Kurs mit Fachprüfung ablegen will, wenn ich eine App mache, auf der man Reisetouren buchen kann, und das alles auf Deutsch ist, sodass es ein internationaler Gründer nicht kann, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist reiner Protektionismus, um die bestehenden Anbieter in dem Bereich zu schützen. Das heißt, da gäbe es natürlich viel Raum, es zu verändern. Gleichzeitig ist mein Gefühl, Menschen, die von unternehmerischer Kultur und einem Problem, das sie wirklich bewegt, eingetrieben sind, lassen sich von sowas am Ende auch nicht aufhalten. Was eher passiert ist, dass diese Menschen potenziell Österreich verlassen. Das ist für sie oft nicht das große Thema, besonders wenn dann ein Startup in eine Wachstumsphase kommt. Da muss man sowieso international denken. Für den Standort ist es aber natürlich eine Katastrophe, weil das sind smarte Leute, die potenziell auch viel Steuereinnahmen einbringen würden und die das dann aber nicht in Österreich machen. Ich hatte letztens in meinem Podcast Future Weekly, hatte ich den Matthias Lechner von Liquid AI, der hat geforscht auf der Uni Wien mit seinem Co-Founder auf der TU Wien zu einem primitiven Wurm und wie dessen Gehirn mit ganz wenig Neuronen trotzdem sehr unter Anführungszeichen intelligent agieren kann, und nutzt das jetzt, um ein neues AI Foundational Model aufzubauen, das deutlich effizienter ist als die bestehenden. Der hat das aber nicht in Wien gemacht. In Wien hat er nicht einmal daran gedacht, dass da irgendwie ein Unternehmen werden draus kann. Er hat das erst gemacht, als er nach Amerika gegangen ist und am MIT geforscht hat. Und dort hat das Umfeld dafür gesorgt, dass sofort klar war, ja, unbedingt muss man da was draus gründen. Das ist ja unglaubliches Potenzial. Und außerdem sind dann noch innerhalb von ein paar Monaten Investoren mit, ich glaube, 30 Millionen Dollar sofort, dann mittlerweile sind es 400 Millionen Dollar dahergekommen. Also das ist einfach ein Umfeld, das dafür sorgt, dass Leute das dann oft nicht in Österreich machen, nicht in Europa machen, sondern in Amerika. Und da müssen wir uns halt einfach verbessern, weil das wird der Wirtschaftsstandort nicht lang durchhalten, dass diese Leute das Land verlassen.
Wie blickst du da auch auf die Investoren und Investorinnenlandschaft? Weil so das, was ich halt mitbekomme, wenn man da Bewertungen aufruft, die sind halt dann in Österreich relativ schnell ja viel zu viel und viel zu hoch. Ja. Und aber wenn man dann über die Grenzen hinausgeht, dann heißt es, ja, das klingt ganz plausibel.
Ja, ist natürlich auch eine Frage der Größenordnungen, der Liquidität. Also der Markt in Österreich ist einfach immer noch ein recht kleiner. Das, glaube ich, macht für jedes Startup Sinn, sich international umzuschauen. Und wir brauchen auf jeden Fall einen stärkeren Markt für Startup-Investments in Österreich, besonders auch wenn es in Richtung Wachstumsphase geht. Da gibt es aktuell gar nichts. Und da braucht es sicher auf politischer Ebene auch mehr Incentives, dass das all das Geld, was quasi brach herumliegt in unproduktiven Assets, da muss es klare Anreize geben, dass dieses Geld aktiviert wird. Weil Österreich ist eigentlich ein recht vermögendes Land. Wir sind nur nicht besonders gut jetzt mehr darin, neue ökonomische Aktivität zu schaffen. Und das, wenn man diese zwei Faktoren zusammennimmt, dann macht es aus politischer Seite ganz klar Sinn, hier mit Anreizen zu arbeiten.
Und auch vielleicht zu zeigen, welche Investoren denn auch aus Österreich kommen, weil ich denke da immer an den Hermann Hauser, einer der vermutlich vermögendsten Österreichern, die es gibt. Und in Österreich kennt er eigentlich niemand. Über den wird ja auch nie berichtet.
Ja, absolut. Also der Hermann ist nämlich wirklich so, wenn man, ich war einmal in London auf einem recht coolen Startup-Event von Entrepreneurs First damals. Da war wirklich der größte Star war dort der Hermann. Wenn man vom Hermann spricht, alle wissen, wer der Hermann ist. Und da ist also quasi die Startup-Aktivitäten von Cambridge aufgebaut, die jetzt einfach auch weltweit einer der Universitäten mit dem besten Spin-off-Ökosystem sind. Und ja, das ist ein Tiroler, der natürlich erstmal selbst sehr viel unternehmerischen Erfolg gehabt hat mit Arm, also in der Chip-Welt. Aber da genau solche Leute nutzen wir dann auch zu wenig in Österreich. Also er war ja eine Zeit lang im wie heißt's, Forbit, war quasi, glaube ich, der Führende im Rat. Aber auch da ist er jetzt, also ich habe immer das Gefühl, wir tun uns auch schwer, solche Leute dann in unserem sehr spezifischen Ökosystem, jetzt nicht das Startup-Ökosystem, sondern halt auch in der politischen Landschaft, so wie das gestaltet ist, mit allen ihren Tunden und Privilegien, da ist da jemand, der dann woanders erfolgreich geworden ist. Das ist zwar cool, aber so richtig den dann einzusetzen in unserer Welt, das fällt uns immer sehr schwer.
Ja, Charlie Gleisner ist ja auch so ein Beispiel, der ist ja Nachhaltigkeitsinvestor oder Impact-Investor, den kennt auch niemand. bin ich immer ganz, ganz verwundert, wie das eigentlich zustande kommt. Und eben dann ist man ja eben auch beratungsresistent, weil Charlie hat einmal zu mir gesagt, er ist irgendwie dabei, gerade eine Bank zu gründen, weil die Banken halt das, was er möchte und das, was er braucht oder denkt, was andere Menschen brauchen, das schafft die Bank halt dann nicht. Und natürlich ist dann die Bank direkt auf Abwehrhaltung und versucht halt dann solchen Menschen, ja, wie in Charlie zum Beispiel, keine Bühne mehr zu geben. Da ist auch die Frage, wie schafft man denn einen Kulturwandel eben bei solchen Positionen, oder? Dass nicht mehr diese Beratungsresistenz ist, sondern einfach diese Offenheit. Ich kann ja von diesen Menschen nur profitieren. Und wie schafft man auch da den Kulturwandel, deiner Meinung nach, ja, Markus?
Das ist eine sehr gute Frage, weil diese Abwehrhaltung, die du da angesprochen hast, das ist eines der größten Probleme, was wir haben. Das kommt einfach daher, dass wir über die unterschiedlichsten Branchen, Stellen, Organisationen hinweg haben wir uns ein sehr gemütliches Bett gemacht. Ein Bett, wo die Leute das Gefühl haben, das ist für sie selbst ist das gerade super. Vielleicht muss man da gar nicht so hart arbeiten, vielleicht ist es ganz angenehm, weil man Macht hat, weil man da halt seinen Platz im österreichischen System gefunden hat. Und dann kommt jemand daher und sagt, Schatz, eigentlich geht das viel besser, Schatz, nach international, XY Beispiel, die sind 6-mal schneller, 6-mal effizienter, whatever. Und da ist die sofortige Abwehrhaltung, die bei da entsteht, ist eben, na bitte nicht, ja. Ich will nicht Wettbewerb, ich will nicht aus diesem schönen gemachten Bett aufgeweckt werden. Ich tue alles, ich baue hier meine Mauer, dass sich das nicht verändert. Und diese Menschen, dieses Phänomen gibt es leider an allen Ecken und Enden. Und da bin ich wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Meine Befürchtung ist, dass wir hier einfach, dass das nur über den Leidensdruck geht. Ich hatte jetzt zum Beispiel bei der aktuellen Regierung hatte ich die Hoffnung am Anfang, ja, jetzt haben sie quasi eh schon gesehen, wie knapp quasi ihr Machtverlust vor der Tür gestanden ist mit allen negativen Folgen, die dann, sage ich mal, auch für Gesamtösterreich damit einhergegangen wären, was Reputation etc. angeht. Ich dachte mir, jetzt reißen sie sich zusammen und gehen halt diese Dinge an, die wirklich wehtun, mit mutigen Entscheidungen. Und mein Eindruck nach den letzten Monaten ist, nein, wieder nicht. Das ist halt, irgendwie probieren halt an ein paar Ecken und Enden ein bisschen was zu stutzen, aber so die richtig große strukturelle Reform, wo man dorthin geht, wo es wehtut, wo man dorthin geht, wo es Widerstand gibt, weil eben diese schönen gemachten Bretter dann vielleicht nicht mehr so bestehen würden, das ist aktuell, selbst jetzt, der Leidensdruck noch nicht groß genug.
Was müsste geschehen, damit der Leidensdruck groß genug ist?
Also das ist, einerseits, ich glaube schon, dass das, was wir da mit einem unternehmerischen Kulturwandel arbeiten, dass das ja auch dafür sorgt, dass die gesamte Gesellschaft sich öffnet, dass sie selbst anpacken kann. Dass man anfängt, so ein bisschen auch unabhängig vom System zu arbeiten. Das ist meine Hoffnung, dass dadurch auch neue Horizonte eröffnet werden. Und wir, auch was jetzt Wählerstimmen etc. angeht, einfach ein anderes Mindset an den Tag legen. Sonst ist meine Befürchtung, dass das mit dem politischen Setup, das es aktuell gibt, sehr schwierig ist, weil diese Privilegien auch sehr stark in die Großparteien eingewebt sind. Also das ist schon, geht sehr Hand in Hand. Ich weiß nicht, ob diese Selbsterneuerungsprozesse realistisch sind. Es werden sicher jetzt die nächsten 2-3 Jahre zeigen, ob es da eine Chance gibt. Sonst glaube ich, wird sowieso einen politischen Umbruch geben und dann wird man sehen, dann wird sich vieles ändern. Ich fürchte halt, so wie es aktuell ausschaut, wird es dann ein sehr populistischer Umbruch sein, der leider auch nicht für die richtigen Entscheidungen sorgen würde. Who knows? Aber das ist leider meine Befürchtung, dass man von der Politik da realistischerweise nicht allzu viel erwarten darf im aktuellen Umfeld.
Gegen Ende hin würde mich noch interessieren bezüglich Startups, weil das ja eben, wie du gesagt hast, also es hat ja den Hype gegeben 2016, 2017, 2018. Ja. Aber eine große Tragsäule ja auch von der österreichischen Wirtschaft sind ja auch Familienunternehmen. Denkst du, dass es in Zukunft, dass jeder jetzt nur mehr eigentlich darauf aus ist, ein Startup zu gründen und das zum Exit zu bringen, oder dass es schon auch noch die Möglichkeit gibt, Familienunternehmen zu erschaffen, über mehrere Generationen hinweg?
Nein, definitiv. Ich glaube, dass der Weg, ein Startup in einem Venture Case aufzubauen, das ist immer ein, das ist nicht die Norm. Das ist der Extremfall, wo man sehr schnell wächst, weil es um einen Markt geht, der wahrscheinlich global dominiert wird, wo es auch sehr darum geht, schnell an eine gewisse Machtposition in diesem Markt zu kommen. Das macht in manchen Cases, ist das notwendig, um erfolgreich zu sein. In vielen Cases ist aber der organische Weg des Wachstums Schritt für Schritt der richtige. Und wir sehen schon auch jetzt besonders durch die Entwicklungen mit künstlicher Intelligenz, dass es eher einen Gegentrend hier gibt und dass eher man dadurch, dass man auch weniger Kapitalaufwand hat, weil man Dinge auch mit weniger einem kleineren Team deutlich mehr auf die Straße bringen kann. Also es gibt jetzt Startups, die innerhalb von 12, 14 Monaten mit einem 5-Mann-Team 2 Millionen Euro Umsatz machen. Das gab es in der Form sehr selten davor, weil man halt einfach, also das ohne Investor, also einfach aus dem laufenden Geschäft heraus. Und das ist halt auch dadurch möglich, dass man deutlich effizienter ist mit den aktuell gegebenen Mitteln der künstlichen Intelligenz. Also da gibt es, glaube ich, schon viele Möglichkeiten. Was uns halt bewusst sein muss, es gibt diese großen monopolistisch geprägten Themen, also jetzt, weiß nicht, Cloud-Hosting oder ähnliches, oder eben die großen Foundational AI-Models. Da geht es halt einfach darum, auch es ist Winner takes all markets, oder ich sage jetzt mal, dann gibt es halt 5, 6 Winner. Und da darf man sich als Europa nicht leisten, dass man gar nicht mitspielt, weil sonst sind wir massiv abhängig von anderen. Und da, glaube ich, braucht es eben schon auch mehr Power für Venture-Backed Startups, dass da halt auch finanziell eine Schlagkraft da ist. Gleichzeitig, ja, es braucht die Familienunternehmen definitiv, und diesen Weg gibt es. Also es ist keineswegs kann man ein Startup nur gründen mit der Vision, einen Exit zu machen.
Was kommt nach der künstlichen Intelligenz, deiner Meinung nach? Weil es gibt ja immer so ein paar Themen. Also man sagt, Gesundheit ist ein Riesenthema. Hotels stellen auch immer mehr auf Gesundheit. Dann denke ich mir, was kommt nach der Gesundheit? Also dann haben wir halt alles Gesundheitshotels vielleicht. Aber da muss ja was nachher kommen. Genauso bei der künstlichen Intelligenz. Was kommt nach dieser Revolution? Was kommt nachher? Was ist dein Zukunftshorizont oder woran denkst du?
Ich glaube, dass uns diese Revolution jetzt schon eine längere Zeit begleiten wird, so wie uns das die Entwicklung beim Internet halt 30 Jahre, glaube ich, an zuerst einmal sehr chaotischer Zeit und dann nach und nach stabile Ökosysteme, stabile Geschäftsmodelle, die sich entwickelt haben. Und ich glaube, dass das schon ein, vielleicht sind es nicht 30, sondern 20 Jahre bei AI, weil halt auch der technologische Fortschritt sich beschleunigt. Aber ich glaube, dass das Thema ist, was uns jetzt sicher auch mal längere Zeit begleiten wird. Kann schon sein, dass es in diesem Kontext dann halt auch, wie gesagt, die lokalen Gegentrends gibt. Also das, weil eben durch künstliche Intelligenz so viel automatisierter Content aus der Dose kommt, dass dementsprechend analoge Formate, sei es jetzt Events oder was auch immer, aber das Face-to-Face auch nochmal ein Revival erlebt und dass das eben auch eine Folge davon ist. Aber insgesamt, das, was durch künstliche Intelligenz jetzt möglich wird, ist, bin ich überzeugt, dass der entscheidende Treiber ist, auch für Produktivität, auch für die Veränderung unserer Gesellschaft.
3 Fragen habe ich noch an dich, Markus. Die Werbeseite würde mich noch interessieren, weil du gesagt hast, man kann ja Content ohne Ende produzieren und halt viel Trash-Content. Welcher Content berührt dich noch? Also wie kann man sich das vorstellen? Also welcher Inhalt, sagst du, berührt dich noch oder der interessiert dich oder da klickst du drauf? Weil vor allem mittlerweile auch durch ChatGPT, man liest ja meistens nur den Prompt von jemandem, aber nicht gerade den Text oder das Bild von jemandem. Mhm. Und das ist jetzt so meine Frage. Welcher Content interessiert dich noch bei dieser ganzen Content-Blase, was es mittlerweile gibt? Oder auch welche Werbeanzeige, also welche Werbung würde dich dazu animieren, irgendwo drauf zu klicken?
Das ist eine sehr gute Frage. Probier's gerade ein bisschen nachzubilden jetzt aus der Erfahrung. Das, was mich persönlich wahrscheinlich am meisten interessiert, sind die Geschichten der Menschen hinter Produkten, hinter einem Unternehmen. Also das ist auch das, warum wir mit Future Weekly, unserem Podcast, da ist eine Folge pro Woche widmet sich einer Unternehmerinnen-Geschichte. Und wie es eigentlich zu der Gründung kam, was die Motivation war, wie dann auch sag ich mal, die Auf- und Abs waren. Also das ist, glaube ich, das, wo man mich am meisten abholen kann. Ich glaube aber, dass das schon auch eine subjektive Frage ist und unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche, wahrscheinlich auch gewisse Triggerpoints reagieren. Ich glaube auch, dass in so einer Welt wahrscheinlich schon eben offline, intime Offline-Interaktionen einen Riesenwert haben. Also, dass man sagt, wir haben letztens noch eine Studie gesehen, dass man sich Go-to-Market-Strategien im B2B-Bereich anschaut, dass aktuell das, was am meisten erfolgversprechend ist, dass wenn man in irgendeiner Form exklusive Formate schafft, wo man das Gefühl hat, dass man einen Zugang zu Menschen bekommt, die man vielleicht sonst nicht hat, dass man eine Community hat, die besonders ist, die wo einfach auch man ja wahrscheinlich Experiences auch schafft. Also etwas, was man in Erinnerung behält, was Momente schafft, die besonders sind. Ich glaube, das ist etwas, sieht man ja auch in der Musikindustrie, wo am Ende werden mittlerweile, ist die größte Zahlungsbereitschaft dort drin, um besondere Konzerte oder Ähnliches geht.
Das ist eine gute Antwort, was definitiv zum Nachdenken anregt. Weil am Ende jedes Unternehmen wird ja von Menschen für Menschen gebaut, zumindest derzeit noch. Und da ist das ja ein wichtiger Appell, dass man ja auch erkennt, egal ob B2B oder B2C, man sagt ja dann H2H, Human to Human. Etwas, was ja ab und zu vergessen wird, weil man versucht, Ziele, die was Jahre dauern, irgendwie in einem Quartal zu schaffen. Da vergisst man, um was es dann tatsächlich geht. Die zweite Frage, Markus, was war der beste Ratschlag, den du erhalten hast?
Boah, das ist schwierig. Der beste Ratschlag. Ich glaube schon, wahrscheinlich Fokus. Also dass um wirklich etwas zu bewegen, dass es notwendig ist, zu 5 oder 10 anderen Dingen Nein zu sagen. Und jedes Jahr bedeutet weniger Fokus für das, was du wirklich erreichen willst. Und das ist auch etwas, wenn man eine Organisation aufbaut, dann ist es am Anfang so, dass man eigentlich so oft wie möglich Ja sagen muss, weil jede Opportunity kann was, da setzt man quasi so das Fundament, man setzt erste Pflänzchen und irgendwann bildet sich aber dann halt, glaube ich, auch ein Plan, ein Weg heraus, der es dann ist. Also es gibt diese explorative Phase, die sehr stark davon geprägt ist, dass man diesen Product Market Fit findet, aber sobald das dann sich herauskristallisiert, muss man deutlich mehr Nein sagen als Ja, weil jedes Mal, wenn man sonst Ja sagt, ist das eine Distraction von dem, wo man jetzt eigentlich den Weg sieht. Und das ist etwas, was ja auch in meiner Zeit mit Austrian Startups, was ich lernen musste und wo ich einen guten Rat einst bekommen habe, diesbezüglich auch.
Dann habe ich noch eine Frage an dich, Markus. Was möchtest du noch sagen?
Ich möchte noch sagen, zuerst einmal, wenn du das hörst und du auch überzeugt bist, dass Österreich bzw. Europa mehr Unternehmertum braucht und du das Gefühl hast, du könntest auch finanziell dazu beitragen, durch eben eine Spende an die Stiftung, durch einen Pledge für die Stiftung, dann melde dich gerne. Wir können diesen Kulturwandel nur gemeinsam schaffen. Und das soll ein Schulterschluss möglichst breit über die gesamte Wirtschaft werden. Und andererseits, wenn dir das heute gefallen hat, ich habe schon erwähnt, wir haben auch einen Podcast namens Future Weekly, wo wir einmal die Woche über die aktuellen News in der Welt von Technologie, Startup, Zukunft sprechen und andererseits einmal die Woche jemanden mit unternehmerischer Historie zu seinem eigenen Lebensweg interviewen. Dann freue ich mich, wenn ihr da auch mal reinhört.
Vielen, vielen Dank. Ich hoffe natürlich, dass dir viele Menschen folgen auf deinen Appell hin. Dir weiterhin alles Gute, euch weiterhin alles Gute mit der Stiftung. Also viel, viel Erfolg. Vielen Dank für den Beitrag, den ihr leistet und vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine wertvollen Worte, Markus. Vielen Dank.
Vielen Dank, Robert. Hat Spaß gemacht.